Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Thilko Gries im Studio. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Im Gazastreifen sterben Mitarbeiter einer Hilfsorganisation. Außerdem greift mutmaßlich Israel iranische Militärs in Syrien an. Gleich mehr zu diesen Themen. In der Türkei sieht sich die Opposition gestärkt und nun stellt sich die Frage, wie reagiert Präsident Erdogan auf etwas, was er schon lange nicht mehr hatte, eine Wahlniederlage. Und in Deutschland nimmt die Diskussion über die nächsten Sparrunden im Bundeshaushalt langsam an Fahrt auf. Mit wie viel Angst der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping auf Feminismus reagiert, das ist Thema im Hintergrund hier im Deutschlandfunk in einer halben Stunde. Die Zentralküche der Welt, die World Central Kitchen, ist eine Hilfsorganisation, die Zivilisten in Kriegs- und Krisengebieten mit Nahrungsmitteln versorgt. Sogar mit ganzen Mahlzeiten erwärmt und so verpackt, um sie mit nach Hause nehmen zu können. Lebensmittelausgaben gibt es zurzeit in der Ukraine, in Orten ganz in der Nähe der Front, in Haiti und es hat sie auch gegeben im Gazastreifen. Die World Central Kitchen hat nun aber erklärt, ihre Hilfe im Gazastreifen erst einmal zu unterbrechen, weil 7 ihrer Mitarbeiter bei einem israelischen Angriff getötet wurden, als diese Mitarbeiter in einem Konvoi im Kriegsgebiet unterwegs waren. Und jetzt ist aus unserem Studio in Tel Aviv zugeschaltet Bettina Meyer. Das israelische Militär hat diesen Angriff heute eingeräumt. Frau Meyer, was soll daraus folgen?
Ja, also tatsächlich hat ja sogar Premier Netanyahu sich aus dem Krankenhaus gemeldet. Der ist da wegen einer Leistenbruchoperation gewesen und hat eben das zugegeben, noch bevor das Militär die Verantwortung übernommen hat. Also das spricht schon für sich an höchster Stelle, das zuzugeben. Es gab jetzt auch tatsächlich noch eine Reaktion vom Verteidigungsministerium, das plant dort also künftig gemeinsam mit Hilfsorganisationen noch enger zusammenzuarbeiten. Man will sowas wie ein Lagebesprechungszentrum einrichten, wo dann das israelische Militär auch an der Verteilung der Hilfsgüter beteiligt werden soll, dass das mit den Gruppen koordiniert wird. Wie das dann im Detail wirklich aussehen soll, also ob das Militär auch tatsächlich dann daran beteiligt ist, Hilfspakete auszuteilen, das wissen wir noch nicht. Aber es ist sicher eine spannende Frage, weil das wurde auch schon mal diskutiert und verworfen.
Es hat ja auch in der Vergangenheit schon einmal Angriffe, nicht nur einmal, mehrfach Angriffe gegeben auf unbewaffnete Hilfskräfte. Werden Soldaten, die dafür verantwortlich sind, letztlich zur Verantwortung gezogen?
Also wenn man sich das so aus der Vergangenheit anguckt, wie das israelische Militär mit solchen Fällen umgeht, ist das relativ unwahrscheinlich, dass es einen einzelnen Soldaten gibt, der dann zur Verantwortung gezogen wird. Ich weiß nicht, wie das bei diesem Fall gehandhabt werden soll, weil das natürlich schon ein großes internationales Interesse hervorgerufen hat. Aber so war es bisher oft, dass solche Fälle, das wurde dann angekündigt, dass es eine Untersuchung gibt, eine unabhängige Untersuchung. Dann hat es eine Weile gedauert, dann gab es einen Abschlussbericht und oft ist dann nicht viel passiert. Oder was passieren könnte, ist, dass der Soldat dann vielleicht aus dem Dienst entlassen wird. Aber mehr ist leider, muss ich so sagen, oft nicht passiert und deshalb sind die Aussichten ja für die komplette Aufklärung auch zweifelhaft. Also müssen wir jetzt mal einfach abwarten. Ja.
Jetzt ist die World Central Kitchen ja nicht die einzige Hilfsorganisation, die Lebensmittel in den Gazastreifen schafft und liefert. Jetzt unterbricht diese Organisation erst einmal ihre Arbeit. Mhm. Was bedeutet das? Was geschieht mit den anderen Hilfslieferungen?
Also ich habe jetzt noch nicht so viele Reaktionen gehört, dass andere Hilfsorganisationen ihre Lieferungen aussetzen werden. Was ich weiß oder was man jetzt gehört hat, ist, dass auf jeden Fall der Seeweg, wo ja auch die Hilfsgüter von World Central Kitchen hergekommen sind, dass dieser Seeweg aber weiter bedient werden soll. Also die kommen ja aus Zypern, aus dem Hafen in Larnaka, da starten die Schiffe mit den Hilfslieferungen eben auch aus aller Welt und machen sich dann eben auf den Weg übers Meer nach Gaza. Also dieser Seeweg ist damit nicht bedroht, dass haben wir gehört. Aber sicher, hinter den Kulissen wird diskutiert darüber, wie man die Sicherheit der Mitarbeiter gewährleisten kann. Und es wird sicher Angst und Schrecken verbreiten nach diesem Vorfall. Und ich denke, da wird es schon auch Überlegungen geben, wie man sich da besser schützen kann.
Gestern, Frau Meyer, wurde die iranische Botschaft in Damaskus, also der syrischen Hauptstadt, angegriffen. Und dabei wurden 7 iranische Militärs getötet, darunter 4 Führungsfiguren der iranischen Revolutionsgarden, also der iranischen Eliteeinheiten. Der Iran macht Israel für diesen Angriff verantwortlich. In Israel allerdings schweigen dazu Militär und Politik. Was spricht denn für Israel als Angreifer?
Also wie das ja so Usus ist, ne? Also solche Angriffe, vor allen Dingen eben in diesem Gebiet, werden eigentlich nie kommentiert. Was dafür sprechen würde, ist auf jeden Fall, dass der Iran hier als Unterstützer, also als Unterstützer gilt für die Organisation, mit denen der Iran zusammenarbeitet, mit der Terrormiliz Hisbollah im Norden Israels, wo es ja auch Gefechte gibt mit der Hamas, und dass Israel möglicherweise versucht, Lieferwege abzuschneiden. Denn so wird es uns auch immer wieder gesagt, dass da Waffen und Angriffe, Raketen, Unterstützung, auch Kämpfer durchaus aus dem Iran in Richtung Libanon reisen, kommen. Und man versucht vielleicht möglicherweise aus israelischer Sicht da die Routen abzuschneiden oder eben auch Treffen zu verhindern von hochrangigen Mitgliedern, die vielleicht neue Angriffe auf Israel planen. Nur so ist das zu erklären.
Ja, ist es richtig, dass ein Angriff auf ein Botschaftsgelände mindestens ungewöhnlich ist?
Ist auf jeden Fall ungewöhnlich, weil das natürlich schon sehr nah, sag ich mal, an die Führungsspitze herangeht. Aber das war sicher auch das Ziel, hohe Führungskräfte zu treffen. Wir haben ja, zumindest hat Israel die Taktik da ein bisschen verändert, wenn man in den Libanon schaut, dass dort wirklich gezielte Attacken, so wie wir es auch im Gazastreifen sehen, auf Autos, auf spezielle Gebäude gemacht werden, wo Israel auch dann die Verantwortung übernommen hat, zumindest mal im Libanon jetzt. Und da war das Ziel, vor allem hochrangige Führungskräfte der Hisbollah zu treffen. Und insofern ist das auf jeden Fall ungewöhnlich, aber vielleicht auch erklärbar.
Dankeschön nach Tel Aviv. Danke an Bettina Meyer. Für den Iran steht das schon fest, dass Israel angegriffen habe, und das Land hat Vergeltung angekündigt. Uwe Lüb.
Der oberste geistliche Führer des Iran, Khamenei, teilte schriftlich mit, das Zitat »böse Regime« werde zur Rechenschaft gezogen. Israel werde dieses und ähnliche Verbrechen noch bereuen. Zuvor hatte Präsident Raisi von einem heimtückischen und terroristischen Verbrechen gesprochen, das nicht unbeantwortet bleiben werde. Es seien internationale Regeln verletzt worden. Schon am Abend hatte der oberste Nationale Sicherheitsrat des Iran getagt. Wie die angekündigte Vergeltung aussehen soll, ist noch unklar. Bei dem Raketenangriff gestern auf ein Gebäude neben der iranischen Botschaft in Damaskus sind nach iranischen Angaben 7 Iraner ums Leben gekommen. Darunter sei der hochrangige Offizier der sogenannten iranischen Revolutionsgarde, Zahedi. Er gilt als Schlüsselfigur für die militärische Unterstützung der anti-israelischen Kämpfer von Hisbollah und Hamas, unter anderem in Syrien und im Libanon. Bis zu dessen Tod soll er ein Vertrauter des iranischen Generals Soleimani gewesen sein. Soleimani wurde 2020 im Irak von den USA getötet. Zahedi gilt als das ranghöchste Mitglied der iranischen Revolutionsgarde, das durch mutmaßlich israelische Militärschläge ums Leben kam.
Uwe Lüb berichtete. Einen Kommentar zu Israels Kriegsführung im Gazastreifen, den können Sie hören hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Die Kommunalwahlen vorgestern am Sonntag in der Türkei haben die politische Landkarte des Landes verändert. Die AKP, die Partei von Präsident Erdogan, ist weiterhin einer der entscheidenden Faktoren in der türkischen Politik, aber die Partei ist nicht mehr unbesiegbar. Die politische Konkurrenz, die CHP und andere Parteien, sie haben deutlich zugelegt. Und deshalb ist jetzt zugeschaltet aus Istanbul unsere Korrespondentin Pia Mazurcak. Und über politische Folgen dieser Wahl sprechen wir gleich. Doch als erstes möchte ich Sie, Frau Mazurcak, nach einer aktuellen Meldung aus Istanbul fragen von heute. Mindestens 29 Tote und weitere Verletzte werden gemeldet infolge eines Feuers, das es in einem Nachtclub in Istanbul gegeben hat. Allerdings nicht bei Nacht, sondern bei Renovierungsarbeiten heute tagsüber. Was ist zur Ursache dieses Feuers bekannt?
Ja, da lässt sich im Moment noch nicht sehr viel sagen. Konkrete Ursachen gibt es noch nicht. Die türkischen Medien berichten aber, dass Augenzeugen bei den Bauarbeiten leicht entzündliches Material gesehen hätten. Es soll auch keine Sicherheitsvorkehrungen gegeben haben. Das heißt, die Staatsanwaltschaft hat jetzt Ermittlungen eingeleitet. Angeblich sind auch schon 5 Personen festgenommen worden. Was denen vorgeworfen wird, wissen wir aber noch nicht.
Mhm. Dann schauen wir auf die Folgen der Wahl, die politischen Folgen. Der Bürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, ist wiedergewählt worden. Wird er jetzt schon als Präsidentschaftskandidat und Oppositionsführer für die nächste Präsidentschaftswahl in 4 Jahren gehandelt?
Auf jeden Fall. Für diesen Job hat er sich gewissermaßen am Sonntag empfohlen. Er hat jetzt zum 3. Mal gegen die AKP in Istanbul gewonnen. Jetzt auch mit deutlichem Vorsprung. 10 Prozentpunkte waren es am Sonntag. İmamoğlu gilt als charismatisch. Manche nennen ihn auch populistisch. Und er hat einen großen Vorteil, der auch für ihn als Kandidaten spricht. Denn er kann auch von Wählerinnen und Wählern gewählt werden, die eher nicht zur CHP neigen. Er ist gläubiger Muslim, gleichzeitig weltoffen. Und er bemüht sich um ein gutes Verhältnis zu den Kurdinnen und Kurden, könnte also auch landesweit so etwas wie eine Identifikationsfigur vielleicht sein. Ob auch Oppositionsführer, das wird man sehen müssen sicherlich. Aber Özgür Özel, der Parteichef der CHP, der gerade erst ins Amt gekommen ist, der hat auch seinen Teil zum Erfolg beigetragen.
Welche Möglichkeiten hat denn die AKP mit ihrem Einfluss auf die Justiz noch, İmamoğlu's weiteren Aufstieg zu behindern oder vielleicht sogar zu verhindern?
Ja, was dazwischen kommen kann, das ist ganz konkret ein Urteil, das gegen İmamoğlu vorliegt. Da geht es um Beleidigung der Wahlkommission. Das Urteil ist von 2022 und noch nicht rechtskräftig. Falls es rechtskräftig würde, dann droht İmamoğlu ein Politikverbot. Und das war ja schon letztes Jahr vor den Präsidentschaftswahlen das eigentliche Problem. Es war zu riskant, İmamoğlu zu nominieren. Auch damals wäre er schon ein guter Kandidat aus Sicht der Opposition gewesen. Erdogan hat die Möglichkeit, auf diesen Gang durch die Instanzen, die dieses Urteil jetzt nehmen wird, auch Einfluss zu nehmen durch seinen Einfluss auf die Justiz. Er könnte das beschleunigen. Abgesehen von diesem Urteil kann es aber auch sein, dass İmamoğlu schlicht einfach nicht seine Versprechen umsetzen kann, die er jetzt gegeben hat. Denn auch in Istanbul wird mit Regierungsgeldern gebaut. Die Kommunen, die sind abhängig von den Ministerien in Ankara. Und da wird sich zeigen, wie sich die nächsten 4 Jahre auch in Istanbul unter der Regierung von İmamoğlu gestalten.
Präsident Erdogan hat Sonntagnacht versprochen, Fehler würden korrigiert. Ist schon erkennbar, was er damit meint?
Ja, Erdogan hat von einer mutigen Selbstkritik gesprochen, die er jetzt kommen müsse. Er hat auch die Themen Wirtschaft und den Wiederaufbau im Erdbebengebiet genannt. Vielleicht meint er, das ist jetzt Interpretation damit, aber auch die Tatsache, dass er im Vorfeld der Wahl eine Rentenerhöhung explizit ausgesprochen hat. Rentnerinnen und Rentner, das sagen einige Analysten in der Türkei, könnten zu seiner Niederlage beigetragen haben. Da muss man bedenken, die Mindestrente in der Türkei, die beträgt circa 205 Euro. Die meisten Rentner bekommen mehr, aber wer darauf angewiesen hat, der kann damit eigentlich in der Türkei kaum mehr leben. Ein Liter Milch kostet wegen der Inflation aktuell knapp 1 Euro. Wohnen ist unglaublich teuer geworden, vor allen Dingen in den Städten. Also das wäre eine mögliche Interpretation dieser Aussage.
Pia Masucak war das aus unserem Studio in Istanbul. Ganz herzlichen Dank. 18 Uhr und 23 Minuten ist es. Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend. Die nächsten Wochen, wenn die Osterpause vorbei ist, die werden nicht nur finanzpolitisch interessant werden in Deutschland, sondern auch haushaltspolitisch. Es geht ums Geld. Der Bundeshaushalt für das kommende Jahr wird durchgerechnet. Und wie schon für das laufende Jahr 2024 wird auch 2025 nicht ganz einfach werden, weil Geld fehlt. FDP-Finanzminister Christian Lindner mahnt die anderen Ministerien und Ministerkolleginnen und Kollegen zu sparen. Und jetzt ist zugeschaltet aus Berlin, aus unserem Hauptstadtstudio, Gudula Geuter. Was können wir erwarten?
Ja, tatsächlich können wir alles andere als einfache Verhandlungen erwarten. Christian Lindner selbst rechnet mit Formaten, wie wir sie auch für den Haushalt dieses Jahres hatten. Das heißt mit Spitzenrunden mit Kanzler Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck. Das ist insofern eine Ansage, so früh im Verfahren, als das ja eine Form der Verhandlung ist, die besonders geeignet ist für politische Kompromisse und die sich weniger nach den sachlichen Notwendigkeiten der jeweiligen Ressorts richtet. Man mag das also durchaus als Drohung verstehen. Momentan klafft in der Finanzplanung eine Lücke in zweistelliger Milliardenhöhe und die Ansagen für die einzelnen Ressorts sind so, dass echte Friktionen zu erwarten sind. Nehmen wir zum Beispiel die Außenpolitik, -20% im Auswärtigen Amt. Das heißt minus 1,6 Milliarden Euro nach Medienberichten, nach vorherigem Aufwuchs wegen des Angriffs auf die Ukraine. Das ließe sich nur auffangen mit Einschnitten etwa in der auswärtigen Kulturpolitik oder bei humanitärer Hilfe. Sehr deutlich soll der Einschnitt bei dem Etat von Entwicklungsministerin Svenja Schulze ausfallen, 9,9 Milliarden Euro statt derzeit noch 11,2. Auch letzteres war schon das Ergebnis von Kürzungen. Die neue Ansage liegt nochmal unter der mittelfristigen Finanzplanung. Und in jedem Fall dürfte das deutlich unter dem liegen, was der Koalitionsvertrag für die sogenannte Oder-Quote vorsieht, nach der für die Entwicklungszusammenarbeit 0,7% der nationalen Wirtschaftsleistung aufgewendet werden soll. Und so geht es weiter in den anderen Ressorts. Bis zum 19. April sollen die Ministerien Etatanmeldungen und Sparvorschläge vorlegen. Am 3. Juli soll dann die Bundesregierung den Etatentwurf beschließen. Offen gibt es im Moment, anders als teils in den Wochen zuvor, wenig Kritik, also in offener Form, weil die Verhandlungen laufen. Man kann sich vorstellen, dass die tatsächlichen Gespräche derzeit umso schwieriger sind.
Und gleichzeitig wird in diesen Tagen wieder über die Kindergrundsicherung gestritten, wieder gestritten. Geht es da in erster Linie ums Geld?
Nein, und zwar aus dem einfachen Grund, dass bei der Kindergrundsicherung ja gar nicht mehr so viel Geld übrig geblieben ist nach der Einigung im Kabinett. Statt der ursprünglich von Familienministerin Lisa Paus einmal angesetzten 12 Milliarden Euro noch 2,4 Milliarden. Die Frage ist aber dadurch nicht leichter. Jetzt liegt sie im Bundestag und da gibt es aus Sicht der FDP nochmal ganz ähnliche Probleme, wie sie vorher lange im Kabinett diskutiert worden sind, nämlich ist diese neue Art, Familienleistungen auszureichen, wie sie der Gesetzentwurf plant, wirklich eine Verbesserung, eine Vereinfachung für Familien oder wird da nicht mehr Bürokratie geschaffen? Die FDP stört sich unter anderem an 5000 neuen Stellen, die vor allem in den neuen Familienservice-Stellen geschaffen werden sollen. Aber abgesehen davon geht es auch beim Haushalt von Lisa Paus für das kommende Jahr durchaus um Einsparungen. Zwar nur in Anführungsstrichen um rund 900 Millionen Euro, aber es ist ja fast alles in diesem Ressort festgesetzlich gebunden, zum Beispiel beim Elterngeld. Das heißt, Kürzungen kann es nur bei wenigen Elementen geben, zum Beispiel bei Projekten wie Demokratie leben oder beim Freiwilligendienst.
Knapp noch, Frau Geuter, der Bundesverkehrsminister Volker Wissing will Infrastrukturprogramme auflegen, aber alle sollen sparen. Wie geht das zusammen?
Ja, alle sollen sparen. Der Verkehrsminister rund 5 Milliarden Euro gegenüber dem laufenden Jahr. Schwierige Voraussetzungen für die Verkehrswende. Der Investitionsbedarf ist immens. Wissing hat hierfür einen sogenannten Infrastrukturfonds ins Spiel gebracht. Die Frage ist, mit welchem Geld? Wenn es von Privaten käme, würde es in die Vorstellungen der FDP, seiner eigenen Partei, passen. Wäre aber wohl nicht zielführend. Wenn nicht, reden wir da wieder von der Notwendigkeit, Sondervermögen grundgesetzlich abzusichern und damit der Schuldenbremse zu entziehen, was in der FDP nicht auf viel Zustimmung stößt. Anders übrigens als bei Grünen und SPD, zumindest soweit es um die Bahn geht. Also auch hier wird es noch interessant.
Dankeschön, Gudula Geuter aus Berlin. Und noch eine Berliner Nachricht von heute. Andreas Scheuer, ist eigentlich eine Nachricht von gestern, Entschuldigung. Andreas Scheuer hat gestern am 1. April sein Bundestagsmandat niedergelegt. Das war auch kein April-Scherz, wie extra dazu gesagt wurde. Der CSU-Politiker wird verbunden mit dem Desaster um die PKW-Maut. Er hat versucht, diese Pläne politisch zu organisieren und es hat alles nicht geklappt. Was bekannt ist über die Gründe zu seinem Rückzug, das berichtet uns jetzt Nadine Lindner.
Er war Verkehrsminister, er war aber auch Ziel von Hohn und Spott, wie hier im ZDF.
Warum zum Henker ist Andreas Scheuer immer noch im Amt? Warum? Scheuer, oder wie ich ihn inzwischen liebevoll nenne, unser Flunkermariechen.
Spätestens seit dem 18. Juni 2019, dem endgültigen Nein des Europäischen Gerichtshofs zur Pkw-Maut, stand Andreas Scheuer unter Druck. Er hatte als CSU-Verkehrsminister ein Prestigeprojekt und Wahlkampfversprechen seiner Partei über die Ziellinie bringen wollen. Wie sich später herausstellte, voreilig. Da er die Verträge mit den Mautbetreibern schon vor dem EuGH-Urteil unterschrieben hatte, bekamen diese kürzlich über 240 Millionen Euro Entschädigung zugesprochen, Steuerzahlergeld. Die Opposition beschuldigte ihn damals, gegen das Haushalts- und Vergaberecht verstoßen zu haben, sowie leichtsinnig und verantwortungslos als Minister zu agieren. Ein Untersuchungsausschuss des Bundestags entlastete Scheuer zwar knapp, warf aber viele Fragen zu seiner Amtsführung auf. Rücktrittsforderungen und Kritik ließ Scheuer an sich abperlen, wie hier in der Sendung Markus Lanz.
Herr Scheuer, bitte, wir sollten uns jetzt nicht hier gegenseitig
Märchen erzählen. Ich habe andere Rechtsauffassung als der EuGH. Ich schließe mich dem Urteil oder der Ausarbeitung des Generalanwalts.
Die Reaktionen von Verkehrspolitikern, früheren Weggefährten auf seinen Rückzug aus dem Bundestag sind nun gespalten. Stefan Gelper, grüner Verkehrspolitiker und Kritiker von Scheuer.
In der Summe ist es wirklich eine ziemlich desaströse Bilanz. Er ist schon sehr gezielt über die Ratschläge aus seinem Haus hinweggegangen. Ich frage mich gerade, ob es ein Hallodri war oder ob das ein zu nettes Begriffswort ist.
Versöhnlicher äußern sich hingegen Parteikollegen wie Alois Rainer, ebenfalls für die CSU im Bundestag und 2 Jahre verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion unter Verkehrsminister Scheuer.
Er hat sich vor keiner Entscheidung gedrückt und hat ein unglaubliches Tempo gehabt und hat auch, muss ich so sagen, auch viel Gutes getan. Natürlich bleibt bei ihm immer das Makel mit der Maut hängen.
Mit Scheuers Rückzug verkleinert sich nun auch die Unionsfraktion im Bundestag, denn es gibt keine Nachrücker für ihn. Grund ist das aktuelle Wahlrecht und die hohe Zahl an Direktmandaten bei der CSU. Offenbar wusste dort in der Partei niemand von seinen Plänen und so gibt es auch Kritik an seiner Entscheidung, die teils als überstürzt wahrgenommen wird. Scheuer war seit 1994 Mitglied in der CSU. 2002 zog er zum ersten Mal in den Bundestag ein. 2009 wurde er parlamentarischer Staatssekretär, damals unter CSU-Verkehrsminister Peter Ramsauer. Von 2013 bis 2017 war er Generalsekretär der CSU. In diese Zeit fiel auch die Diskussion um seinen Doktortitel, den er später nicht mehr führte. Ab 2018 war er Verkehrsminister, ebnete unter anderem den E-Scootern den Weg. Kritiker warfen ihm vor, Bayern bei der Vergabe von Fördermitteln begünstigt zu haben und sich zu wenig für den Klimaschutz einzusetzen. Bereits Anfang des Jahres hatte er angekündigt, nicht noch einmal für den Bundestag kandidieren zu wollen. Gestern folgte nun die Ankündigung, das Mandat sofort niederzulegen. Medien wie der Business Insider berichten nun davon, dass Scheuers Aus im Bundestag bereits länger geplant gewesen sein könnte. So hatte er offenbar bereits Anfang dieses Jahres gemeinsam mit seiner Frau 2 Firmen gegründet und könnte eine Beratertätigkeit anstreben. Seit Ende 2023 ist Scheuer zudem Teil des Fachbeirats bei Mosolf, einem großen Dienstleister für Transportlogistik.
In Den Haag in den Niederlanden soll ein Register entstehen, das russische Menschenrechtsverbrechen, aber auch die materiellen Schäden auflisten soll, die infolge des russischen Angriffs in der Ukraine jeden Tag neu entstehen. Caroline Born.
Gerechtigkeit für die Ukraine. Um diese zu erreichen, müsse man zu seinem Wort stehen, sagt der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan.
That we are true to what we say, namely that the law counts.
Das Recht zähle, es sei wichtig, so Khan. Und zwar nicht nur auf Konferenzen wie dieser. In Den Haag beraten Vertreter aus mehr als 50 Ländern über die Frage, wie Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt werden können und wie Russland für die Schäden in der Ukraine zur Rechenschaft gezogen werden kann. Über 125.000 mutmaßliche Kriegsverbrechen haben ukrainische Strafverfolgungsbehörden mittlerweile registriert. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagt, die Ukrainer erwarten Gerechtigkeit.
Today, Russian officials and leadership may feel secure.
Russische Beamte und die Führungsriege mögen sich heute sicher fühlen. Aber wir tun jeden Tag alles, um ihnen dieses Gefühl zu nehmen. Wir wollen nicht, dass sie sich sicher fühlen.
We don't want them to feel safe.
Bereits kurz nach Kriegsbeginn hatten einige Staaten mit der Ukraine und den internationalen Justizbehörden vereinbart, gemeinsam zu ermitteln. Dafür ist im vergangenen Juli ein Strafverfolgungszentrum gegründet worden. Didier Reinders, der EU-Justizkommissar, sprach damals von einem wichtigen Schritt, damit die Angreifer nicht straflos bleiben. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Gerechtigkeit betrifft die Entschädigung der Opfer. Nach der Einrichtung eines Schadensregisters werden nun die ersten Forderungen auf Schadensersatz registriert. Bis Geld fließt, kann es aber noch dauern.
The register is an essential first important step towards the creation of a fully fledged compensation mechanism.
Für EU-Justizkommissar Reinders dennoch ein unverzichtbarer erster Schritt für die Schaffung eines vollumfänglichen Entschädigungsmechanismus. Die Ukraine will dafür eingefrorenes russisches Staatsvermögen nutzen. Auch die baltischen Staaten fordern, dieses Vermögen für die Entschädigung sowie für den Wiederaufbau zu nutzen. Nach Schätzungen der Weltbank benötigt Kiew rund 500 Milliarden Dollar, um das Land wieder aufzubauen. Laut Ukraine könnte sich der Betrag verdoppeln, wenn Entschädigungen für die Opfer hinzukommen. Für die strafrechtliche Verfolgung hat der Internationale Strafgerichtshof bereits 4 Haftbefehle wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen ausgestellt, gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und 3 weitere hochrangige Russen. Wegen des zentralen Verbrechens, dem Verbrechen der Aggression, also dem Angriffskrieg an sich, kann der Gerichtshof allerdings nicht von sich aus tätig werden. Russland hat das entsprechende Statut nicht unterzeichnet. Möglich wäre, das Statut zu ändern oder ein Sondertribunal.
We appreciate very much the leadership of the Netherlands in promoting the idea of special tribunal for the crime of Russia's aggression.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bedankt sich in einer Videobotschaft beim Gastgeber Niederlande für die Unterstützung für ein Sondertribunal. Wie genau ein solches Tribunal eingerichtet werden könnte, darüber ist man momentan noch uneins.
Caroline Born berichtete. In Österreich ist über Ostern ein ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter festgenommen worden. Er soll Daten an Russland verkauft haben. Silke Hane berichtet uns jetzt über diesen Fall und den Zusammenhang mit dem deutschen Wirecard-Skandal.
Wien gilt als Hochburg der Spione, denn geheimdienstliche Tätigkeiten sind in Österreich nur dann verboten, wenn sie sich gegen das Land selbst richten. Und das scheint im aktuellen Fall um Egisto O. wohl der Fall zu sein. Der nun Festgenommene war lange beim BVT tätig, dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, das mittlerweile aufgelöst ist. Schon seit 2017 wird gegen O. aufgrund mehrerer Verdachtsfälle ermittelt. Paul Schliefsteiner leitet das österreichische Zentrum für Geheimdienst- und Sicherheitsstudien und fasst die Vorwürfe zusammen.
Was er offenbar unzweifelhaft getan ist, dass er sich ein Netzwerk aufgebaut hat und sozusagen mit Informationen und Daten gehandelt hat. Eben zunächst aus seiner Funktion aus dem BVT heraus, wie es aussieht. Und was das ganz Spannende ist, er ist schon 2017 eigentlich sozusagen dann aus dem BVT weggekommen und scheint es aber geschafft zu haben, sowohl diese Tätigkeit selbst als auch über sein Netzwerk weiter fortführen zu können.
So soll Egisto O. 2022 die Handydaten dreier hoher Beamter im österreichischen Innenministerium an Russland verkauft haben. Die Kopien wurden laut Medien angefertigt, nachdem die Männer bei einem Betriebsausflug mit einem Kanu gekentert waren, samt ihrer Handys. Die mussten daraufhin repariert werden, dabei sollen die Daten kopiert worden sein. Der Verkauf der Daten soll hinter der jetzigen Festnahme von Egisto O. stecken. Die Informationen darüber sollen aus Großbritannien gekommen sein. Dort wird gegen Jan Marschalek ermittelt, den flüchtigen Wirecard-Vorstand, der ein Netzwerk bulgarischer Agenten befehligt haben soll, die unter anderem eben in Großbritannien für Russland spionierten. Auch zu Marschalek soll Egisto O. nämlich Verbindungen haben, ihn mit Informationen versorgt haben. Der Beschuldigte äußerte sich zuletzt 2021 in einem Fernsehinterview zu den diversen Vorwürfen gegen ihn und wies alles von sich.
Vollkommener Schwachsinn. Also ich habe noch nie irgendwelche dienstlichen Daten irgendjemandem weitergegeben oder ich schweige denn irgendwo ein Geld irgendwas dafür genommen.
Der Fall Egisto O. wirft erneut die Frage auf, wie tief die russischen Netzwerke in Österreichs Innenpolitik und Sicherheitskreise reichten bzw. reichen. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer hat deshalb den Nationalen Sicherheitsrat einberufen, das zentrale Beratungsgremium der Regierung in Sicherheitsfragen. Der Historiker und Russland-Experte Wolfgang Müller von der Uni Wien sieht aber eine Dimension, die über Österreichs nationale Sicherheit weit hinausgeht.
Als EU-Mitglied besitzt Österreich natürlich auch über Einblick und über Mitbestimmung in vielen multilateralen EU-Angelegenheiten. Und das ist natürlich von wesentlich größerer Relevanz als Österreich alleine.
Russland, glaubt Müller, gehe es dabei nicht nur um das Absaugen von Informationen, sondern auch um das Einschleusen, um Propaganda also.
Silke Hane aus unserem Studio in Wien über einen österreichischen Spionagefall. Es sind gerade einmal 60 Kilometer Luftlinie zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern. Und wenn die beiden Teams aus den beiden Städten gegeneinander spielen, wie heute Abend im DFB-Pokal-Halbfinale, dann ist das also ein Nachbarschaftsduell. Anstoß in ungefähr 2 Stunden, 20.45 Uhr. Bei mir ist Matthias Frieber aus unserer Sportredaktion. Da spielt heute die dritte gegen die zweite Liga sozusagen. Wer ist denn Favorit?
Ja, auf dem Papier der Zweitligist, aber wie das immer im Fußball und noch mehr im DFB-Pokal so ist, das ist in der Realität komplexer und nicht so einfach. Beide Teams schieben sich gegenseitig die Favoritenrolle zu. Saarbrücken hat einen unglaublichen Lauf hingelegt, 3 Erstligisten, darunter den FC Bayern, rausgeworfen, spielt auch noch vor eigenem Publikum. Der 1. FC Kaiserslautern dagegen kämpft gegen den Abstieg in Liga 2, ist nicht in bester Form. Das kann man vielleicht noch einmal kurz in die Zahlen blicken. 15 Mal haben sie schon gegeneinander gespielt in Pflichtspielen. 10 Mal gewann Kaiserslautern, nur 2 Mal Saarbrücken. Das letzte Mal 1992. Da spielte beim FCK noch Wolfgang Funkel, der Bruder des heutigen Trainers.
Muss ich kurz schmunzeln, ja. Es ist eine besondere Konstellation heute Abend. Ist denn dann eigentlich auch egal, wer gewinnt? Jeder ist ein Überraschungsfinalist?
Ja, in jedem Fall. Also in der knapp 90-jährigen Pokalgeschichte gab es 7-mal Zweitligisten im Endspiel und 3-mal Drittligisten. Also auf jeden Fall was Besonderes. Und es garantiert ja auch ordentliche Prämien. Als Halbfinalist sind es schon knapp 3,5 Millionen Euro. Das dürften im Finale dann noch mehr sein. Kurzer Vergleich, der Jahresetat der Saarbrücker liegt bei 5 Millionen. Und spannend vielleicht der Blick auf das Jahr 93. Da hat zum ersten Mal überhaupt mit den Amateuren von Hertha BSC ein Drittligist das Finale erreicht. Im Halbfinale einen Zweitligisten geschlagen mit dem Chemnitzer FC und dann im Finale gegen Bayer Leverkusen gespielt, die am Morgen dann gegen Düsseldorf den zweiten Finalteilnehmer ermitteln. Sie sind auch der große Favorit auf den Titel, so wie vor 30 Jahren. Damals übrigens, und da schließt sich der Kreis, hat Leverkusen zum ersten Mal überhaupt und einzigen Mal überhaupt den DFB-Pokal gewonnen.
Nachbarschaftsduell im DFB-Pokal. Heute das eine, morgen das andere. Danke Matthias Friebe, danke Ihnen für Ihr Interesse an dieser Sendung. Mein Name ist Tilko Gries. Bis bald. Tschüss.